Ja, grüß euch miteinander. Willkommen, willkommen in diesem Gottesdienst von mir her. Wir haben Worship Gottesdienst. Ich denke, wir wollen den Herrn auch wieder anbeten. Ich möchte einfach ein paar Gedanken mehr zum Römer weitergeben. Wir möchten weiterfahren, dort wo wir dran waren. Andreas hat eine ganz kurze Einführung gegeben. Es ist um den Töpfer gegangen letztes Mal, beziehungsweise mehr um das Geschöpf, wo eine komische Relation und manchmal ein komisches Verständnis hat im Zusammenhang mit der Position, die sie einnimmt, vor allem gegenüber dem Töpfer. Dann hat er relativ gut ausgeführt vorhin mit dem Bild von unserer grossartigen Church hier im Kontext von der Welt. Da sind wir dann nur rum, he? Aber definitiv. Ja, das ist wichtig, dass man das wirklich begreift und versteht. Wir sind dran, anzuschauen, wie die Geschichte vom Volk, vom Auserwählten Volk Israel weitergeht und was das für einen Weg nimmt, was der Herr geplant hat mit dem Volk Israel. Und die Geschichte vom Töpfer vom Ton war auch in diesem Kontext gewesen. Und gleich, denke ich, haben wir uns selber relativ gut mit dem identifizieren und merken, dass es doch relativ gut zu uns Menschen passt, die zu den Heiden gehören und nicht zum auserwählten Volk. Jetzt sind wir da dran und wir haben jetzt ja festgestellt, dass gerade im letzten Teil vom Abschnitt das Volk Israel, das so viele Verheißungen hat, doch einfach nur als Überrest von seinem Volk führig geblieben ist und ein grosser Teil vorübergehend, also versteht mich nicht sagen, verloren geht. Weil sie einfach irgendein Problem haben. Und das werden wir jetzt heute ein bisschen genauer anschauen, wie das Problem aussieht. Es wird hier relativ einfach dargelegt. Und ihr werdet merken, auch wenn es hier um das Volk Israel geht, um das Problem vom Volk Israel, wagen wir uns zu folgen, dass sich ganz, ganz viele mehr oder weniger fest und mit dieser Thematik werden können problemlos identifizieren, wenn es darum geht, ja, warum funktioniert jetzt das beim Volk Israel nicht? Was ist das Problem? Genau. Wenn wir euch aus Römer 9, Vers 30 bis 10, 13 lesen und dann weiter schauen, wie das aussieht, was dort drinnen steht, wirklich. Nein, perfekt, sehr gut. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören, sind von Gott für gerecht erklärt worden, ohne sich darum bemüht zu haben. Sie haben die Gerechtigkeit empfangen, deren Grundlage der Glaube ist. Israel hingegen hat bei all seinem Bemühen, das Gesetz zu erfüllen und dadurch zur Gerechtigkeit zu gelangen, das Ziel nicht erreicht, um das es beim Gesetz geht. Und warum nicht? Weil die Grundlage, auf die sie bauten, nicht der Glaube war. Sie meinten, sie könnten das Ziel durch ihre eigene Leistung erreichen. Das Hindernis, an dem sie sich stießen, war der Stein des Anstoßes, von dem es in der Schrift heißt, an dem Grundstein, den ich in Zion lege, wird man sich stoßen. Er ist ein Fels, an dem man zu Fall kommen wird, aber wer ihm vertraut, wird vom Verderben bewahrt werden. Liebe Geschwister, was ich den Israeliten von ganzem Herzen wünsche und von Gott für sie erbitte, ist, dass sie gerettet werden. Denn an Eifer für Gottes Sache fehlt es ihnen nicht. Das kann ich bezeugen. Was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie haben nicht erkannt, worum es in der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf, statt sich ihr zu unterstellen. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Wenn jemand für gerecht erklärt werden will, indem er das Gesetz befolgt, gilt für ihn, was Mose schreibt. Das Gesetz bringt dem das Leben, der seine Forderungen erfüllt. Die Gerechtigkeit jedoch, die für den da ist, der glaubt, sagt, du brauchst dich nicht zu fragen, kann denn jemand in den Himmel hinaufsteigen? So als müsste man Christus von dort herabholen, oder kann jemand in den Abgrund hinuntersteigen, als müsste man Christus von den Toten heraufholen. Im Gegenteil, sie sagt, das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Mit dem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkünden. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt, und man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Darum heißt es in der Schrift, jeder, der ihm vertraut, wird vom Verderben bewahrt werden. Ob jemand Jude oder nicht Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist der Abschnitt, den ich mit euch heute ein bisschen anschauen möchte und ein paar Gedanken dazu weitergeben. Wir haben schon mehrfach festgestellt, dass der Paulus in seiner Ausführung bei der Erklärung vom Glauben, den er hat, rhetorische Fragen stellt. Potenzielle Fragen, die seine Zuhörerschaft könnte stellen. Und da ist wieder eine, mit der fällt er an. Ja, was können wir denn hier dazu sagen? Die Heiden, die Gerechtigkeit gar nicht gesucht haben, haben sie bekommen. Und zwar aus dem Glauben. Und die Juden, die sie unbedingt wollen, haben sie nicht gefunden. Das ist schon echt eine Herausforderung. Und hat ja auch dazu geführt, dass die strenggläubigen Juden zum Teil mit unglaublicher Vehemenz die neue Strömung, die dann nur an Glauben appelliert, extrem verfolgt haben. Für die Juden ist das ein absoluter Affront gewesen. Eine absolute Beleidigung. Das ist ja etwas, was wir wirklich verstehen ein Stück weit, wenn wir die Geschichte vom Volk Israel im Zusammenhang mit der Heilsnotwendigkeit und der Heilsgeschichte anschauen wollen. Das Volk Israel ist mit dem alten Bund gross geworden. Das Volk Israel ist aufgewachsen mit dem Gesetz und mit all diesen Satzungen, die zum Wohl vom Leben bestimmt sind. Das haben sie begriffen. Das haben sie verstanden. Das haben sie erkannt. Und ich glaube, es gibt viele hier drinnen, die das kennen. Das Gesetz vom Leben anhand von der gesetzlichen Form, wie sie je nachdem gelehrt worden sind in ihren früheren Jahren. Und genau auf der gleichen Schiene entsprechend gewisse Herausforderungen haben wir erleben. Weil ich habe doch jetzt von ganzem Herzen permanent probiert, das Richtige zu machen. Und dieser Sichel da nebenan, der hat einfach nur geglaubt und hat einfach gemacht und ist viel erfolgreicher als ich im Glauben. Was ist eigentlich los? Warum kommt der vorwärts und ich nicht? Ich bin überzeugt, ihr kennt das. Genau so geht es den Juden von Grund auf. Die Juden sind im alten Bund aufgewachsen. Und für sie ist der alte Bund mit diesen Opfern und dem Versuch von ganzem Herzen das Gesetz zu befolgen, der Rettung gewesen. Und ich kenne ganz viele Leute hier drinnen, die haben das auch probiert. Vielleicht probieren sie es immer noch. Das müsst ihr selber wissen. Versucht von ganzem Herzen das Richtige zu tun. Mit viel, viel, viel Einsatz. Das haben die Juden auch gemacht. Und gleich hat es nicht gelangt. Weil es nicht um das geht. Es geht nicht darum, dass wir von ganzem Herzen versuchen, das Richtige zu machen. Das ist nicht die Lösung des Problems. Das geht nicht. Und ich habe mir in diesem Zusammenhang etwas aufgeschrieben, wo der Herr intensiv predigt hat. Wenn der Bergpredigt ein bisschen anschaut, ist Bergpredigt eine Botschaft, wo der Herr, wo Jesus Christus von ganzem Herzen den Leuten versucht zu sagen, hören die Leute, probieren nicht einmal Gesetze einzuhalten, weil er hat keine Chance. Weil die Ordnung, die er gibt, der ist dann erst zum Teil weitergegangen als die Ordnung vom Volk Israel sogar noch. Er hat Auge und Auge aufgehoben und gesagt, wenn die einen wätschen, dann hast du Herren nicht umgegeben. Wenn du schwörst, dann schwör gar nicht. Das ist auch etwas, was dürfen und jetzt das nicht mehr. Und er ist noch weitergegangen und gesagt, hör. Und wenn dein Auge verführt, dann schreist es aus, dann schreist das einäugige Himmel kommst als gar nicht. Wenn die Hand verführt, nicht die Hand abbleiben, dann sagst mit einem Arm mit Himmel kommst als gar nicht. Auf gut Deutsch, sind wir mal ehrlich, wenn wir jetzt das mal wieder anschauen, wir wären absolut extrem verstümmelt. Wir könnten nicht mehr laufen, wir könnten nicht mehr rein, wir könnten nicht mehr schmecken, wir könnten nicht mehr, wir könnten Frau nicht mehr reden. Leute, der Kessel wäre gefrickt, wir wären da. That's it. Ende der Fahnenstange. Das ist das, was er predigt hat. Und ganz klar gesagt hat, Leute, das ist das, was das Gesetz verlangt. Und sie haben es nicht verstanden, sie haben es von ganzem Herzen probiert. Sie unter anderem auch eine Synagogenvorsteher mit viel Geld vorbeikommen und haben gesagt, ja, ich habe das alles gemacht. Und hat sie dann nicht verworfen. Und gesagt, du hast mich angeschaut und du weißt du denn damals, vor 13,7234 Jahren, hast du genau dann etwas gesagt, nicht sollen sagen. Nein, hat er nicht gesagt. Er ist gekommen und gesagt, ja, also weißt du, schauen wir das mal von der Haltung her an. Du hast einen Haufen Batzeli, gib die Batzeli, verkauf sie und folge sie mir nachher. Und das hat er nicht können. Die Juden wollen von ganzem Herzen Gott nachfolgen. Wir sind auf Kiew geflogen und zurück. Das war spannend. Wir hatten neben uns orthodoxe Juden. Mit den entsprechenden Zapfenlöckchen, mit ihren Quasten, mit den grossen Hüten. Wirklich einfach. Und die versuchen von ganzem Herzen zu guten. Die versuchen von ganzem Herzen. Und bei den Juden sieht man es einfach. Ich sage euch ehrlich, bei den Frommen sieht man es auch, einmal ich. Man sieht ihnen an, weil sie einfach versuchen, das Gute zu tun. Und es nicht klappt. Es ist ein wahnsinniger Krampf und ein wahnsinniger Knurz. Und sie kommen nicht vorwärts. Sie strampeln sich ab und kommen nicht vom Fleck. Denn es ist eine Glaubensfrage. Es ist eine ausschließliche Glaubensfrage. Nur Glauben. Es ist eine Frage vom Glauben, oder? Und dass das so passiert ist, oder? Die Heiden haben es angefangen zu glauben. Und haben geglaubt, was die Botschaft gesagt hat. Ich glaube, dass der Jesus Christus für mich gestorben und auferstanden ist. Ich glaube, dass es meine Rettung ist. Und so sind plötzlich die, sagen Sie es bewusst, verstehen mich nicht falsch, die dummen Heiden zum Glauben gekommen. Und die eifrigen Juden nicht. Und das hat natürlich wirklich zu Spannungen geführt, könnt ihr euch vorstellen. Und ich habe, Paulus bringt nachher hier die prophetische Aussage im Vers 33 zum Thema Stein vom Anstoss. Der mit dem Stein vom Anstoss oder vom Eck steht, das kommt etwa 12 oder 15 Mal vor in der Bibel. Das ist also echt ein Schlüsselelement. Der Stein vom Anstoss. Warum sollte ich dem doofen Stein einfach glauben? Siehe, ich lege einen Zion einen Eckstein. Oder? Dort steht, ein Stein des anderen, ein Fels des Ereignisses, wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Oder? Es ist genau das. Und das war der Schlüssel. Und das haben sie nicht wollen. Sie haben gedacht, wenn der Messias kommt, wird er voll gemäss dem Gesetz von uns voll das Gesetz einfordern. Und wenn wir das Gesetz dann erhalten und weitermachen, und er dann kommt, nein, er ist gesagt, hört. Glaubt mir, dass ich der Sohn Gottes bin, der ich Rettung bin. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nicht das Gesetz. Ich, hat er gesagt. Ich. Und sie haben ja, weiss nicht was, alles mit ihm diskutiert. Und wenn ihr ein bisschen wissen, was sie diskutiert, dann lesen sie das Johannes-Evangelium. Sensationell. Jesu Diskussionen mit dem jüdischen Volk. Abartig. Extrem spannend. Ich komme immer in den Sinn und sage, wir sind Abrahams Kind. Und er sagt, wisst ihr was? Der Teufel ist euer Vater. Wenn er Abrahams Kinder wäre, hätte er mir geglaubt. Weil er nicht glaubt, sind der Nachkommen vom Teufel. Er hat intensiv mit seinem Volk diskutiert, auf eine heftigste Art und Weise. Genau wegen dem. Der Stein vom Anstoss. Sie haben es nicht gepackt, sie haben es nicht ergriffen. Die Frage ist, ergreifen wir es? Auch wenn wir den Herrn kennen, ergreifen wir es, wenn es darum geht, in gewissen Bereichen einfach zu glauben, dass er es wird tun und nicht versuchen, es selber zu machen und versuchen, es richtig zu machen. Das ist nämlich genau das Gleiche. Das nennt sich Gesetzlichkeit und ist hoch verbreitet in der frommen Szene in der Schweiz. Dick auf eins, durch alle Denominationen durch, ist der wichtig. Es ist nicht nur so, dass die alten traditionellen Gemeinden gesetzlich sind. Denken die nicht, etwas sei so. Auf der anderen Seite geht es genau gleich. Ist einfach ein Thema. Ist echt ein Thema. Und das ist genau das gleiche Problem. Die Juden haben sich überhoben, in allen Massen über die Heide, und haben sie versucht, vor allem die Gläubigen haben sie versucht, niederzumachen. Was machen wir wunderbare Frommen mit unseren frommen Kollegen, wenn sie nicht genau so laufen?
Schon wieder daneben geschickt, Gottfried stotzt einmal, wann machst du endlich anständig?
Das können wir wahnsinnig gut. Das ist aber nicht Glauben. Das ist Gesetzlichkeit, die versucht, uns besser darzustellen, als wir sind. Der Glauben ist ein demütiger Weg. Ungedürr ist meine Sätze, Ungedürr ist immer frei. Obendürr ist total crowded. Ungedürr ist frei. Gehen wir Ungedürr. Sind wir breit durchgegangen im Glauben und glauben wir. Und versuchen es nicht irgendwo ellbogenmässig aufzudrücken. Das ist das. Sie haben es nicht erfasst. Sie wollten einfach nicht einen Klick machen. Oder? Und spannend ist, es gibt so im Vers 3 und 4, sagt er nachher, sie erkennen nicht, was Gerechtigkeit von Gott ist, sondern suchen die eigene Gerechtigkeit, und zwar im Gesetz aufzurichten. Und sie hat deutlich, wenn sie im Gesetz aufrichten müsst, kommt dann auch so ausführlich, dann müsst ihr einfach das ganze Gesetz halten. Der Mose sagt, es wäre ein Weg, wenn das ganze Gesetz würdet einhalten mit allen Ordnungen und Regelungen vom Herrn, in aller Konsequenz, vom ersten bis zum letzten Tag, dann könnte er gerettet werden. Das ist ja so, rein theoretisch. Wenn jemand Wahrscheinlichkeitsrechnung kennt, weiss er ganz genau, dass ein Sechser im Lotto x Milliarden Mal wahrscheinlicher ist als das. Auf gut Deutsch, es geht nicht. Weil der Herr sagt am anderen Ort, Jesus sagt es auch, wir müssen über jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen. Und da merke ich, dort spätestens stürchelt jeder. Jeder. Teil mehr als andere, das ist auch klar. Da sind wir ganz ehrlich. Denen klingt das wunderbar gut, ganz viele unnütze Worte zu machen. Andere sind dort ein bisschen zurückgehalten und machen ein wenig unnütze Worte. Aber es haben alle. Und dann ist der Kessel geflickt. Dann sind wir alle fehlt. Das ist einfach so. Und darum ist der Weg vom Gesetz eigentlich unmöglich für einen Menschen. Und Jesus hat es bewusst ausgeführt, das vorhin gesagt, die Bergpredigt hat es noch extremer gestaltet, um den Menschen zu zeigen, dass es eine Alternative gibt. Und die Alternative ist Jesus Christus. An ihn zu glauben als der, der er ist. Als der Anfänger und Vollender von unserem Heil. In allen Belangen. Anfänger und Vollender. Gehört mir, es ist wichtig. Anfang ist gut, Vollender ist besser. Im Galaterbrief heißt es gut, ihr im Geist habt ihr begonnen, wollt es nur im Fleisch vollenden. Das ist genau das, der Wechsel vom Glauben ins gesetzliche Handeln. Das Risiko ist offensichtlich signifikant höher, das kommt immer und immer wieder. Es kommt in ganz vielen Briefen von Paulus vor. Und hier sagt er einfach, hört, glaubt dem Jesus Christus. Dann kommt der Vers 4, der so zentral ist, denn Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das Gesetzes Ende ist wichtig, dass wir es richtig verstehen. Mit ihm ist das Gesetz nicht aufgehoben. Das ist falsch. Das wäre ein falsches Verständnis von des Gesetzes Ende. Es ist ganz spannend, im Englischen ist ganz cool geschrieben, the culmination of the law. Der Höhepunkt vom Gesetz. Warum? Jesus Christus ist des Gesetzes Erfüllung. Jesus Christus hat das Gesetz erfüllt. Und somit ist es das Ende vom Gesetz. Nicht, weil es in dem Sinn aufgehoben wird, sondern weil es in Jesus Christus erfüllt worden ist. Ist das Gesetz in dem Sinn in Jesus Christus schon beendet. Und darum ist so das, was darum geht, Dann, oder? Zur Gerechtigkeit für jeden, der was? Handelt, arbeitet, krampft, knurzt. Nein, der glaubt. Es ist eine Glaubensfrage. Ich bin schon von unserer Glaubensfrage. Ich kenne die ganze Geschichte mit Versuchen, es richtig zu machen, und zwar intensivst. Ich bin froh, dass das vor manchem Jahr schon aufgehört. Es ist eine Glaubensfrage. Es ist eine Frage, glaube ich, dass der Jesus Christus immer den richtigen Weg hat für mich? Glaube ich, dass er immer die richtige Art und Weise von Topfgebrauch betreibt? Das ist das, was wir gesagt haben letztes Mal. Ja, ganz klar. Der Herr weiß ganz genau, was gut ist für mich. Und an dem will ich festhalten, das will ich glauben. Und auf keine Art und Weise dem Herr hadern, weil das nützt überhaupt nichts, es gibt keine Lösung. Oder? Und dann geht er weiter, das ausführen, was ich vorhin erzählt habe. Und andererseits kommt nachher, im 5. Mose steht die Alternative übrigens schon. Im 5. Mose steht die spannende Alternative zum Handeln. Oder? Und dort steht, ich möchte das vorlesen. Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Ah, spannend, hä? Das Gebot ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, musst du einblenden? Musst nicht. 5. Mose 30, 11 bis 14. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer wird für uns im Himmel fahren und es holen, damit wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will uns über das Meer fahren und es holen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Das ist die Aussage dort. Es ist ganz, ganz nah an uns. Es ist da, da und da. Da und da. Dort ist es. Und das, was er beschreibt, und sagt, und jetzt kommt für mich, das ist wichtig, für mich die schönste und einfachste Zusammenfassung vom Evangelium, wo es darum geht. Wenn du wissen willst, was es braucht, damit der Mensch gerettet wird, musst du Römer 10, 9 und 10 kennen. Mehr braucht es nicht. Das ist die Lösung. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Punkt. Fertig. Das ist die komplette erlösende Botschaft. Es braucht nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es braucht genau das. Und er wiederholt es nachher, es ist spannend. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Und wer mit dem Mund bekennt, wird selig oder gerettet. Unsere Rettung besteht aus zwei Proklamationen, beziehungsweise zwei Taten. Ich glaube in meinem Herz, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, von den Toten auferweckt ist. Und ich bekenne mit meinem Mund, dass er der Herr ist. Und das mit dem Bekennen, auf das möchte ich noch ein bisschen eingehen, weil das ist noch so spannend, beziehungsweise entscheidend spannend. Es reicht nicht, wenn wir von ganzem Herzen glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Das reicht nicht. Es braucht ein absolut eindeutig klares Bekenntnis. Ohne das Bekenntnis haben wir verloren. Ohne das Bekenntnis reicht unser Glaube nicht. Es braucht das Bekenntnis. Wir müssen nicht der ganzen Welt sagen, ich glaube Jesus Christus, er ist mein Retter. Das ist nicht das Ziel. Aber, und ich will noch herausfordern, ich muss jederzeit bereit sein, zu bekennen, dass ich ein Kind Gottes bin, wenn ich gefragt werde. Jederzeit. Darum sagt jederzeit bereit, zur Hoffnung, die euch nachzugeben, wie die Hoffnung in euch ist. 2. Petrus 3. Ganz klar. Plus, es gibt dazu ganz, ganz intensive Bibelstellen und sie ist nicht nur einem Ort, sondern sie ist mehreren Orten von dem her. Es kommt ja auch in den Evangelien vor. Das eine ist Lukas 12, Vers 8 und 9. Ich sage euch aber, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Menschen so bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Wer mich bekennt, kannst du einblenden. Das finde ich wichtig. Kommt in Markus und Matthäus auch noch vor. Wer mich bekennt vor den Menschen, da wird er bekennen, und in Vers 9 ist dann, wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Und da kommt eben in Matthäus und Markus genau gleich noch vor. Das Bekenntnis, unser Bekenntnis gehört dazu. Darum sieht es auch so, und du sagst, das ist die kürzeste, prägnanteste Zusammenfassung, die es gibt, wenn es um die Heilsnot, um einen Heilsweg geht. Wenn ihr eine einfache Zusammenfassung vom Heilsweg wollt, Römer 10, 9 und 10. Das ist der absolute Schlüssel. Das ist der absolute Schlüssel. Wer mich bekennt, den will ich bekennen. Und wer im Herz glaubt, dass ich von der Toten verstanden bin, der bin ich gerettet. Das lebt. Mehr braucht es nicht. Aber das braucht es. Und ihr merkt, es ist nicht weit weg. Es ist schon spannend, oder? Wir haben vorhin gelesen, was heisst im Vers 14 vom 5. Mose 30, denn es ist das Wort ganz nah bei dir in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Im Mund das Bekenntnis und im Herzen der Glaube dazu. Ganz extrem nach. Wir müssen es nicht weit suchen. Wir müssen nicht irgendwelche, ich weiß nicht was für Kunstwerke oder Kunstgriffe oder unglaubliche Taten vollbringen, sondern wir können unserem Herz glauben und mit unserem Mund bekennen. Und das ist ein Dann-Deal beim Herrn. Das gilt. Das Bekenntnis gilt. Und das zählt auf ewig. Mir braucht es nicht. Etwas anderes, was noch spannend ist, in dem Zusammenhang mit dem Kenntnis vom Herrn. Dazu gibt es einen interessanten Vers dazu. Ein interessanter Vers, den ich denke, den ihr schon mal gehört habt, wenn ihr etwas länger mit uns unterwegs seid. Das habe ich auch vielen gebracht, die irgendwelche gesetzlichen Hintergründe haben, wenn es ums Zungenreden geht, wo sie Angst haben davor. Hilfe, was könnte passieren? 1. Korinther 12. Logisch, wenn es um das Thema geht, kann gar nicht anders sein. Vers 3 heisst, darum tue ich euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sei es in Zunge oder sonst, sagt, verflucht sei Jesus, und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Das ist das Bekenntnis. Das Bekenntnis, das ich vorhin gesagt habe, Jesus Christus ist Herr in meinem Leben. Das kannst du nur aussprechen, wenn du den Geist Gottes hast. Das kannst du nur aussprechen, wenn du wiedergeboren bist. Sonst kannst du das nicht aussprechen. Das stimmt nicht für dich. Das wird auch keiner sagen, wo nicht an Jesus Christus glaubt. Da kann man sicher sein. Das ist ja so. Da kommt keiner und sagt plötzlich, Jesus Christus ist mein Herr. Dann merkst du schon, ob es gilt oder nicht, wenn er es sagt. Wenn er es versucht, nachher zu schnurren. Das geht nicht. Das ist eben das Bekenntnis, das Herr ist, das so entscheidend ist. Und nachher, die nächsten drei Verse am Schluss, sind einfach noch eine Bestätigung und Wiederholung von dieser Thematik, dass es einfach so ist, dass wenn wir das glauben, dann gehören wir dazu und dann sind wir, das haben wir letztes Mal gesagt, Teil von seinem Volk. Teil von seinem Volk, von seinem neuen Volk Israel. Und gehören einfach dazu. Und wenn wir dazugehören, und das ist ja spannend, das ist ganz schön, oder? Vers 12 heißt dort, er ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Er ist überall derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Und wenn du mal wissen, wie reich das er ist, dann können wir mal ein paar Stunden zusammen diskutieren, dann erzählen wir, wie reich das wir sind. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir sind extrem reich als Teil von seiner Familie. Wir haben alle Schätze vom Himmel zur Verfügung. Allem voran der Geist Gottes. und alle Verheißungen, die ausgebrochen sind, unter anderem auch die über Jesus Christus als unsere Brüder. Wir sind extrem reich. Ganz wichtig, dass wir das begreifen und verstehen von dem her. Oder? Die Juden haben es versucht, im Gesetz zu machen, haben es nicht erlangt. Die Heiden und auch gewisse Juden natürlich genau gleich, die aus dem Glauben ergriffen haben, die aus dem Glauben ergriffen haben, haben es gepackt. Und mit diesem Bekenntnis, mit diesem Glaubensbekenntnis, sind sie Teil von ihrer Familie geworden. Sie sind Teil geworden vom Reich Gottes und gehören dazu. Es ist im Prinzip extrem einfach. Das ist manchmal ein Problem für viele Leute, dass es so einfach ist. Es ist wirklich einfach. Es ist ganz, ganz nach. Es ist ein einziges Gebet weg. Und wir sind Teil vom Reich Gottes. Wir können es aber nicht selber machen. Das geht nicht. Und das ist genau einer der ganz grossen Schlüssel. Auf unserem Weg mit dem Herr, zum Herr und mit dem Herr. Wir können es nicht selber machen. Wir sind darauf angewiesen, dass wir glauben, dass er tut, und zwar das Richtige. Und ich wünsche mir, dass wir nicht eifrig und stur sind wie die Juden. Weil Eifer haben sie gehabt. Der Paulus selber war ein Paradebeispiel dafür. In vollem Eifer hat die Gemeinde verfolgt, bis auf Damaskus, wo dort ist irgendetwas passiert unterwegs. Dann hat sie auf dem Ross geschletzt und hat alles gekehrt. Er weiß genau, von was er redet hier. Er kennt beide Seiten extrem gut. Und er wünscht, dass seine lieblichen Geschwister die das erkennen. Und ich wünsche mir, dass wir als geistliche Familie erkennen, dass auch wir den Weg nur im Glauben laufen können. Und nicht im Versuch, es richtig zu machen. Das wird uns nicht gelingen. Das wird uns nicht gelingen. Wir müssen glauben, dass es der Herr tut für uns. Und in seinen Fußstapfen laufen. Und dann geht es. Sind wir Menschen, die glauben, dass er wirklich der Weg, der wahres Leben ist, und dass ich ihn nicht selber raustüfteln und rausknüppeln oder den Weg selber finden muss. Und das Leben selber suchen, sondern dass ich es einfach von ihm in Empfang nehme. Und dann gelingt es uns. Dann wissen wir aber auch, dass es nicht unser Verdienst ist, sondern Herr sein. Amen.